ein geopolitisches Konzept, was gerade in Osteuropa in verschiedenen Varianten debattiert wird, und zwar das sogenannte Intermarium. Können Sie mal dem Hörer umschreiben, um was es da eigentlich geht?
Also Intermarium bedeutet zwischen den Meeren. Das ist ein altes Konzept, was nach dem Ersten Weltkrieg in Polen aufgetaucht ist und wo es darum ging, dass die Länder Mittelosteuropas sich vereinigen müssten oder zusammenarbeiten müssten, weil sie eben in einem Dilemma sind, in einem geopolitischen, sicherheitspolitischen Dilemma. Das sind relativ schwache Staaten, relativ schwache Nationen in Mittelosteuropa oder Zwischeneuropa, wie es teilweise auch heißt, die in der Zwischenkriegszeit von zwei Imperien bedroht wurden, vom Deutschen Reich im Westen, vom russischen bzw. sowjetischen Reich im Osten. Und die Idee war damals in Polen, dass sich also diese kleineren Länder, Nationen zusammenschließen müssten in einem Intermarium, in einem Block, in einer Konföderation beziehungsweise sogar in einer Föderation, um eben dieser Gefahr zu widerstehen. Die damaligen Länder des Intermariums, also die mittelosteuropäischen Länder, haben inzwischen dieses Sicherheitsproblem für sich gelöst. Es gibt keine Bedrohung mehr aus Deutschland. Es gibt womöglich immer noch eine Bedrohung aus Moskau. Allerdings sind jetzt eben die meisten Länder des historischen Intermariums in der NATO und in der Europäischen Union, haben also kein Sicherheitsproblem mehr. Aber es gibt immer noch einige Länder, wie zum Beispiel die Ukraine, Moldova oder wenn man auch den Südkaukasus dazu nimmt, Georgien, die in einer Grauzone sind, wie auch die Länder damals Mittelosteuropas in der Zwischenkriegszeit. Und hier wird eben dieses alte Konzept wieder aktuell durch die neue russische Aggressivität gegenüber den westlichen Nachbarn Russlands.
Welchen Vorteil hätte jetzt so eine Wiederbelebung dieses Intermariumsgedanken für diese schwachen Staaten, die ja hin und her gerissen sind zwischen der Europäischen Union und weiterhin den Versuchen Russlands, sie in ihrem Orbit zu halten? Können Sie das mal aufzeigen? Wo sehen Sie da die Potenziale?
Also dieses Intermariumsmodell ist sicherlich für manche etwas neu oder sogar absurd in gewisser Hinsicht. Allerdings ist es eben so, dass sich für diese Länder im Grunde keine andere Möglichkeit bietet für die nächsten Jahre. Zu bevorzugen wäre natürlich eine andere Lösung, wie zum Beispiel ein Politikwechsel in Moskau, wenn also Russland einfach seinen Appetit gegenüber den osteuropäischen Ländern wie Moldova und der Ukraine oder südkaukasischen Ländern wie Georgien zügeln würde. Und dann hätte man dieses Problem gar nicht. Dann bräuchte man auch keinen Block dieser Staaten. Es wäre vielleicht auch zu bevorzugen, wenn diese Länder eine Westintegration erleben würden. Also zum Beispiel die Assoziierungsabkommen der Europäischen Union so interpretiert werden könnten, dass sie eben auch Sicherheitszusagen von Seiten der Europäischen Union umfassen. Das würde aber meiner Ansicht nach auch nicht passieren, wie es auch keinen Politikwechsel in Moskau geben wird. Was ebenfalls nicht passieren wird, Georgien und die Ukraine möchten zwar NATO-Mitglied werden und haben das viele Male inzwischen vorgetragen und immer wieder betont. Allerdings scheint mir, dass die NATO in den nächsten Jahren, zumindest so lange wie diese Länder Territorialkonflikte mit Russland haben, diese Staaten nicht in die NATO aufnehmen wird. Was im Grunde bleibt, ist nur, dass sich diejenigen Länder, die bedroht werden von Russland, die sich schon in einer Art Informationskrieg, Handelskrieg, kaltem Krieg beziehungsweise sogar heißem Krieg im Falle der Ukraine mit Russland befinden, dass sich diese Länder zusammenschließen.
Also was Ihnen vorschiebt, das wäre dann ein Staatenverbund zwischen Moldawien, der Ukraine, vielleicht auch mit Georgien, wo dann aber auch die regionalen Vormächte wie Polen in dieser Region auch mit beteiligt werden, um dann Gegenmacht eben gegen Russland zu bilden. Aber Sie haben schon eingangs erwähnt, diese Staaten sind alle, selbst Polen, trotz Wirtschaftsausschwung, jetzt keine großen Player, ökonomisch, militärisch. Hätte dann selbst so ein Staatenverbund genügend Power, um wirklich Gegenmacht gegen Moskau bilden zu können, oder würde das nicht auch verpuffen und wäre dann ja illusorisch eigentlich das ganze Projekt?
Also man darf hier die russische ökonomische, politische und militärische Macht auch nicht überschätzen. Wir haben jetzt zwar den Eindruck, dass Russland sozusagen wie eine wiedererstandene Sowjetunion ist, aber Russland ist wesentlich schwächer in vielerlei Hinsicht als die alte Sowjetunion. Sicherlich würde ein Verbund dieser Staaten das Sicherheitsproblem dieser drei Staaten, die ich genannt habe, Ukraine, Moldova und Georgien, nicht vollständig lösen, aber es würde doch zumindest den Preis für eine russische Intervention, ob nun militärischer oder nicht militärischer Art, also für diesen Hybridkrieg, den Russland führt, erhöhen, weil es dann eben ein Verbund von Staaten gäbe und nicht mehr nur schwache Einzelstaaten, mit denen Russland seine Spiele spielen kann und die Eskalationsspirale mal hochschrauben, mal runterschrauben kann. Wenn es da einen größeren Verbund gäbe, einen Pakt, einen Vertrag zwischen den Staaten, dann würde das ein klares Signal nicht nur an die russische Elite, sondern auch an die russische Bevölkerung senden, dass Konflikte mit diesem Verbund teuer werden für Russland. Und damit könnte man innenpolitisch, glaube ich, auch einiges bewegen, in dem Sinne, dass es dann eben auch Gruppen in der russischen Elite geben würden, die wesentlich vorsichtiger bei Konflikten etwa mit Georgien, Moldova und der Ukraine sein würden, weil sie eben eine andere Kostenkalkulation hätten, wenn diese Staaten denn tatsächlich mit Ländern wie Polen, Rumänien oder sogar der Türkei in einem Beistandsabkommen verbunden sein würden.
Wenn man mal den Blick nach Westen richtet, hätte dieses Konzept zu einer Intermariumsallianz zwischen diesen Ländern auch dezidierte Vorteile für die EU, speziell für Deutschland?
Der Hintergrund überhaupt für diese ganze Diskussion ist eben, dass die westeuropäischen Länder nicht bereit sind, Sicherheitszusagen an die Ukraine, Georgien oder Moldova zu geben. Das ist das eigentliche Grundproblem. Die osteuropäischen Länder wie Polen, die baltischen Staaten, Rumänien, die werden, glaube ich, eher bereit, auf die Sicherheitsängste in dieser Grauzone einzugehen, während die westeuropäischen Öffentlichkeiten, die wollen das nicht. Trotzdem betreibt aber die Europäische Union und betreibt damit auch Deutschland und Frankreich und Italien und Holland und eben all diese Länder, die eben keine Sicherheitszusagen an Georgien, Moldova und die Ukraine geben wollen, eine aktive Europäisierungspolitik in diesen Ländern durch die Assoziierungsabkommen. Und was ganz wichtig ist, dass die Länder, die Zielländer dieser Europäisierungspolitik das ja auch wollen. Die wollen ganz ausdrücklich eine europäische Integration. Das heißt, die Europäische Union antwortet hier auch in vieler Hinsicht einfach auf ein Begehren, was eben aus diesen Ländern kommt. Und dadurch entsteht eben ein Dilemma. Man schafft Gegenmodelle zu dem Putin-System oder auch zu den anderen autoritären Systemen in Belarus, in Zentralasien, im Südkaukasus und schafft dadurch allerdings Sicherheitsdilemma durch dieses Gegenmodell der Europäisierung, der Demokratisierung dieser Länder. Sicherheitsdilemma, die dann wiederum die Europäische Union nicht bereit ist zu lösen für diese Staaten. Und da wäre eben das Intermarium eine Art Notlösung, ein Provisorium, was für den Zeitraum, bis diese Länder dann eben auch Mitglieder der Europäischen Union und der NATO werden, für diese Länder zumindest eine größere Sicherheit als jetzt bieten würden. Sicherlich keine vollkommene Sicherheit, denn die Länder, die für dieses Intermarium, für diesen Block in Frage kommen würden, wären eben alles Nicht-Nuklearstaaten. Das wären keine Atomwaffen besitzenden Staaten. Das heißt, das wäre auch keine existenzielle Gefahr für Russland. Das ist, glaube ich, auch etwas ganz Wichtiges an diesem Intermarium-Block. Russland könnte nicht sagen, dass da eine existenzielle Gefahr für den russischen Staat an der Westgrenze entsteht.
Könnten Sie das für den Hörer mal darlegen, wie könnte so ein Verbund dann eigentlich funktionieren und aussehen?
Also der springende Punkt ist ja hierbei, dass es sich um eine Allianz handeln würde zwischen Nicht-NATO-Staaten und NATO-Mitgliedstaaten. Das würde quasi schon automatisch bedeuten, dass eben Länder wie Polen, Rumänien oder die Türkei keine äquivalenten Verpflichtungen eingehen könnten, wie sie das innerhalb der NATO schon getan haben im Artikel 5. Das bedeutet, diese Verpflichtungen müssten irgendwo darunter liegen. Es gibt aber schon ein Modell dafür. 2010 hat der NATO-Staat Türkei ein Beistandsabkommen und eine strategische Partnerschaft abgeschlossen mit dem Nicht-NATO-Staat Aserbaidschan. Aserbaidschan ist zugleich auch ein Mitglied der Ostpartnerschaft, der östlichen Partnerschaft der Europäischen Union und insofern ähnlich eben auch der Ukraine, Moldawien und Georgien. Und dort ist eben im Artikel 2 dieses Beistandsabkommens oder dieses Hilfsabkommens festgelegt, dass Aserbaidschan und die Türkei sich konsultieren werden im Falle eines militärischen Angriffes und dann nach Mitteln und Wegen suchen werden, um sich gegenseitig Beistand zu geben. Also es ist keine so direkte Verpflichtung wie im Artikel 5 des Washingtoner Vertrages, also des NATO-Vertrages. Das ist also etwas unter der NATO-Verpflichtung. Und sowas Ähnliches würde ich mir eben auch vorstellen für einen multilateralen Vertrag im Schwarzmeerraum in Osteuropa zwischen den Ländern, die eben jetzt zum einen in der Grauzone liegen und zum anderen an der Ostgrenze der NATO und der EU liegen. Die könnten einen kollektiven Sicherheitsvertrag schließen, bei dem es um Konsultation, um Austausch von Militärexperten, um militärtechnische Kooperation, um Zusammenarbeit von Geheimdiensten und ähnliche Dinge geht, wo also nicht ein unmittelbarer militärischer Beistand sofort verpflichtend wäre, sondern wo es im Grunde den Ländern freigegeben wäre, sich zu entscheiden, welche Art Beistand sie jeweils bereit sind zu leisten. Aber selbst das wäre schon ein enormer Fortschritt gegenüber der jetzigen Situation.
Nun ist es so, von polnischer Seite oder von anderen Osteuropäern, habe ich bei dem Thema Intermarium als Kritik gehört, dass man dann dort die Angst hat, wenn man so eine Struktur aufbaut, vor allem aus diesem sicherheitspolitischen Kalkül heraus, dann bei den Westeuropäern so eine Passing-the-Buck-Mentalität entsteht, dass man dort sagt, ja, man ist ja eh nicht so interessiert, vor allem in Deutschland, dort sicherheitspolitisch massiv sich zu engagieren. Man möchte ja eher das diplomatisch regeln. Gut, wenn die jetzt ihre eigene Abwehrallianz machen, dann können wir uns ja noch weiter zurückziehen aus den Verbindlichkeiten von was NATO-EU anbelangt. Dort heißt es dann ja, das zieht dann wichtige Ressourcen von den Hauptallianzen ab und schwächt dort die Verbindlichkeit dieser Bündnisse. Ist das eine wertige Kritik aus Ihrer Sicht?
Ja, das ist hier sicherlich die wohl wichtigste Kritik daran, dass es eben so ist, dass diese Länder wie Polen, die Rumänien oder die Türkei eben schon in einer Verteidigungsallianz sind, beziehungsweise sogar in zwei Verteidigungsbündnissen, nämlich der NATO und der Europäischen Union, wenn man die Europäische Union jetzt auch in diesem Licht sieht, und dass sich hier ein Widerspruch ergibt aus dieser Doppelmitgliedschaft, die dann diese Länder hätten. Das ist auch der springende Punkt, warum ich das hier publiziere. Also es müsste eben so sein, dass aus Brüssel sowohl aus der Europäischen Kommission, aus dem Europäischen Parlament und den anderen europäischen Institutionen als auch aus Brüssel, aus dem NATO-Hauptquartier, beziehungsweise auch aus den Hauptstädten, aus Washington, London, Berlin, Paris, müssten Signale eben an Warschau, an Bukarest, an Ankara kommen, dass man so etwas in Kauf nehmen würde. Dass es also, wenn vielleicht auch nicht gewünscht, so doch toleriert werden würde. Weil eben die Alternative dazu ist, dass man diese drei Länder, die ich genannt habe, Moldova, Ukraine und Georgien, weiterhin in einer Grauzone belässt. Also es würde letztlich davon abhängen, wie würden die großen europäischen Nationen beziehungsweise die Institutionen der NATO und der Europäischen Union darauf reagieren. Wenn die grünes Licht geben würden, dann würde es, glaube ich, in vielen Ländern innerhalb der Europäischen Union in Osteuropa Sympathie geben, und da würden dann auch verschiedene politische Kräfte sich dort mobilisieren, die sagen würden, wir sollten jetzt mal den Ukrainern helfen, weil das in unserem ureigenen Interesse unter anderem ist. Und ich will das nochmal betonen, die NATO hat das bereits getan, das wissen viele nicht. Also die Türkei hat bereits Sicherheitszusagen an Aserbaidschan gegeben, und Aserbaidschan ist in einer Art Stellvertreterkrieg mit Russland durch den Nagorno-Karabach-Konflikt mit Armenien, und Armenien wird eben von Russland unterstützt. Und Aserbaidschan hat natürlich genau diese Sicherheitszusagen von Seiten der Türkei sich eingeholt, um sich dadurch gegenüber Russland zu stärken. Also wir haben im Grunde schon ein Modell. Das ist auch schon unter Dach und Fach. Dieser Vertrag ist bereits ratifiziert. Die NATO hat quasi diese rote Linie schon überschritten. Was ich nun vorschlage, ist, dieses Modell einfach auszuweiten auf den gesamten Schwarzmeerraum und eben auf das weitere Osteuropa.
Das Thema ist jetzt in der Öffentlichkeit ja noch nicht in irgendeiner Form groß präsent, vor allem nicht in Deutschland. Merken Sie, dass das die akademische Ebene so verlässt und sich die Politik dafür interessiert?
Also mein Eindruck ist, dass das bisher eine noch völlig unbekannte Idee ist. Die ist zwar in Osteuropa schon viel diskutiert worden, in Polen und auch in der Ukraine, in anderen Ländern auch, aber hier hat man darüber noch nicht nachgedacht. Ich nehme aber an, dass mit jedem weiteren Monat, mit dem sich jetzt diese Spannungen fortsetzen in der Ukraine, auch im Kaukasus, in Moldova, wird sich immer mehr die Frage stellen, ja, was machen wir denn nun eigentlich, wenn wir die EU nicht ausweiten, wenn wir die NATO nicht ausweiten, wenn in Moskau das Regime so bleibt, wie es jetzt ist, ob nun mit Putin oder mit einem Nachfolger, wenn also diese imperiale Ausrichtung der russischen Außenpolitik bestehen bleibt, dann wird einfach mit jedem Monat, in der sich diese Spannungen fortsetzen, immer mehr dieses Modell in den Vordergrund rücken, weil es eben keine andere Möglichkeit gibt. Dann wird teilweise noch diskutiert über ein NATO-Plus. Das wären sozusagen Sicherheitszusagen der NATO unterhalb eines Beitritts. Aber ich fürchte, das würde ich auch begrüßen. Ich nehme an, das wäre auch letztlich für diese Länder eher annehmbar als eben das Intermarium. Aber ich fürchte eben, wenn es dann zu einer Verwirklichung von NATO-Plus kommen würde, in der die NATO-Sicherheitszusagen zum Beispiel an die Ukraine gibt. Auch da glaube ich, würde es viele in der deutschen Öffentlichkeit, französischen, italienischen, griechischen und so weiter, die sagen würden, nein, 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 wir wollen überhaupt keine Sicherheitszusagen geben an diese Länder, die Konflikte mit Russland haben, ja, weil wir einfach Angst vor Russland haben. Ich glaube, das steht eigentlich dahinter, die Angst vor Russland, die Angst vor den russischen Atomwaffen. Und da gibt es eben eine andere Perzeption in Osteuropa, jetzt auch in der Türkei, weil diese Länder sich ja sowieso schon in einem Konflikt mit Russland befinden. Deswegen haben die eine andere Kalkulation, was diese Verpflichtung gegenüber der Ukraine, Georgien oder auch Aserbaidschan, wie im Falle der Türkei schon angesprochen. Deswegen denke ich, wird es irgendwann ein grünes Licht für dieses Projekt geben, weil es eben gar keinen anderen Ausweg gibt.